Hallo und herzlich willkommen bei The Pet Food Family, der Podcast powered by Mera Pet Food. Dein Podcast rund um Hundewissen, Training, Tierschutz und bewegende Geschichten. Schön, dass du auch heute wieder dabei bist. Das freut mich wirklich sehr. Und hier ein kleiner Reminder, bevor du gleich in diese Folge eintauchst. Wenn dir gefällt, was du hier hörst, dann nutz doch die Zeit vom Intro und klicke kurz auf Abonnieren und lass 5 Sterne da. Das hilft uns und sorgt dafür, dass The Pet Food Family, der Podcast, in deinem Feed landet. Mein heutiger Gast ist Sophie Strothbeck, Tierärztin, Autorin, Dozentin, Verhaltensmedizinerin und, wie sie selbst sagt, jemand, der Freude an der eigenen Arbeit haben will. Sophie hat Tiermedizin an der LMU München studiert, viele Jahre in Großtier- und Gemischtpraxen gearbeitet, von der Maus bis zum Allgäuer Braunvieh war alles dabei. Und dann hat sie sich voll und ganz dem Hund und seinem Verhalten verschrieben. Heute hält sie im gesamten deutschsprachigen Raum Seminare und Vorträge, schreibt Fachbücher und Artikel für Hundemagazine, fotografiert mit Leidenschaft und beschäftigt sich intensiv mit dem Thema Resilienz, also der inneren Stärke, die sowohl Mensch als auch Hund durchs Leben trägt. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch, denn Sophie verbindet Wissen, Humor und Herz auf eine ganz besondere Art. Also, lehn dich zurück, schnapp dir einen Kaffee. Hier kommt eine richtig spannende Folge mit Sophie Strothbeck. Werbung. The Pet Food Family geht in die nächste Staffel. Und das gemeinsam mit Mera Pet Food, die den Alltag mit meinen 8 Hunden unglaublich erleichtern. Ich füttere das Trockenfutter Pure Sensitive von Mera und ich bin echt super zufrieden. Es ist verträglich und gerade für sensible Hunde ist es ideal, weil es auf das Wesentliche reduziert ist. Nur eine Protein- und eine Kohlenhydratquelle, kein glutenhaltiges Getreide. Zum Glück fressen bei mir fast alle das gleiche Futter. Aber selbst als einer meiner Hunde mäkelig wurde, habe ich kurz mit Dr. Annika von Mera gesprochen und sie hat sofort das richtige Futter empfohlen. Seitdem fressen hier alle wieder mit Begeisterung. Und das Beste, diese Beratung bekommst du auch. Kostenlos. Und wenn du das Futter einfach mal ausprobieren magst, gibt es für dich 10% Rabatt mit dem Code TPF10. Alle Infos dazu findest du wie immer in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Hi Sophie.
Hi. Aus Oberrimbach.
So, damit ist auch schon mal die Frage geklärt, wo wir dich heute erwischen.
Irgendwo hinterm Arsch von nirgendwo. So, am Arsch der Welt meine ich. Irgendwo in the middle of nowhere in Franken.
Ist es schön da?
Hamlet. Ja, also Leute, die hierher kommen, sagen, Mensch, ist das schön hier. Und ich war vorher im Allgäu und denke immer, naja, wenn man nicht aus dem Allgäu kommt, ist es ganz schön hier. Man kann nicht alles haben. Es liegt praktisch für, ja, ich habe eine Autobahn um die Ecke, bin irgendwo zentral in Deutschland, bin also schnell auf irgendwelchen Seminaren und passt schon.
Daraus höre ich, dass du viel unterwegs bist.
Ja, also tatsächlich seit der Pandemie nicht mehr ganz so viel. Ich war vorher wahrscheinlich 3 Wochenenden im Monat unterwegs, was auch auf Dauer echt anstrengend ist, trotz Camper und erfahrener Camper-Hundegruppe. Und jetzt mache ich sehr viele Webinare, was sich natürlich für meine Theoriethemen auch ganz gut anbietet und bin nicht mehr ganz so oft unterwegs. Ich glaube, ich werde es irgendwann vermissen, aber aktuell ist es ganz schön, auch mal ein bisschen häuslich zu sein.
Verstehe ich voll. Was ist der größte Vorteil von den Webinaren, abgesehen von der Tatsache, dass du zu Hause sein kannst, und was ist der größte Nachteil?
Also natürlich ist es toll, irgendwie so echte Menschen und echte Hunde vor sich zu haben. Das vermisse ich schon oder freue mich darauf, wenn ich mal wieder in Präsenz irgendwo bin. Aber bei meinen Theoriethemen hat es, glaube ich, auch einfach für die Teilnehmer ganz viele Vorteile. Sie sparen sich Anfahrt, Übernachtung oder auch die Organisatoren. Also es fallen einfach Kosten weg, es fällt Aufwand weg. Und ich finde es schon schön, auch für mich selber abends mal die Möglichkeit zu haben, 3 Stunden lang einfach eine Weiterbildung zu machen, ohne jetzt einen Riesenaufwand betreiben zu müssen, dahin zu kommen und so weiter und so fort. Also ja, ich finde, man gewöhnt sich dran. Ich habe im ersten Pandemiejahr gesagt, nee, mache ich nicht. Ich sitze nicht in meinem Wohnzimmer und rede mit meinem Monitor. So weit kommt's doch. Im zweiten Pandemiejahr blieb mir nichts anderes übrig und ein bisschen ist das jetzt auch so geblieben. Also und ich finde es sehr angenehm. Ja.
Mit welchen Themen bist du da unterwegs?
Oh, ich sag immer so alles, was irgendwo Richtung Verhaltensmedizin geht, also alles, was irgendwo zwischen Tiermedizin und Verhaltensbiologie liegt. Also Stress, Kastration, der Klassiker, natürlich Entwicklung, irgendwie Welpen, Pubertät, der alternde Hund, aber auch sowas wie, ja, wie wirken sich somatische Ursachen auf das Verhalten aus? Also Thema Schilddrüsenunterfunktion, Epilepsie, andere hormonelle Erkrankungen, Demenz beim Hund. Das sind so die Themen, glaube ich, die ich im Großen und Ganzen abdecke oder versuche abzudecken.
Wird das gefühlt immer mehr? Bekommt es immer mehr Aufmerksamkeit? Oder würdest du sagen, das sind so Themen, die schon immer gut besucht sind?
Ich glaube schon, dass sie schon immer gut besucht waren. Ich glaube, dass wahrscheinlich durch die Webinare mehr Menschen Zugang dazu haben. Aber zum Beispiel das Kastrationsthema, das ja ein Durchbruch quasi war, das erste Buch, das ich geschrieben habe, das läuft inzwischen seit so vielen Jahren, weil es gibt natürlich auch immer neue Studien. Also es tut sich ja auch was. Ich halte ja auch zu denselben Themen nicht mehr dieselben Vorträge wie noch vor 10 Jahren beispielsweise. Also da ist ja ganz viel Entwicklung. Und das ist sicherlich ein Thema, was auch weiterhin relevant bleiben wird, weil ich glaube, dass jeder Hundehalter früher oder später damit konfrontiert wird. Also kastriere ich? Und wenn ja, warum? Und wenn nein, auch warum? Und ja, ich glaube, da braucht es einfach immer noch ganz, ganz viel Aufklärung, auch bei vielen Hundehaltern.
Damit wir wegkommen von dieser hohen Emotionalität in diesen Themen?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, man muss ganz viele Themen versachlichen. Und das ist ja so, dass es eben zunehmend auch Forschung gibt, dass es in Anführungsstrichen harte Fakten zu den Themen gibt. Natürlich sind ja Studien, Forschung im Verhaltensbereich auch immer schwierig. Das muss man auch ganz klar sagen. Aber die Studienlage, also gerade zum Beispiel zum Thema Kastration, ist tatsächlich ziemlich eindeutig in den letzten Jahren. Und da findet ja auch zum Beispiel an den Unis ein ganz großes Umdenken statt. Ja.
Wenn das wissenschaftlich gesehen so eindeutig ist, warum dann noch diese ganzen Diskussionen darum?
Ja, also einzelne Gründe sind eindeutig. Da haben wir inzwischen eine gute Studienlage, aber die Hunde sind nicht eindeutig. Das heißt, in der Regel bei der Kastrationsentscheidung ist es tatsächlich so, da spielen medizinische Themen mit rein. Da spielt natürlich das Verhalten mit rein. Und dann ist es oft eine Abwägungssache. Was ist jetzt das größere Problem? Was wird sich verbessern oder verschlechtern? Und oft ist es dann eben nicht so einfach, eine eindeutige Antwort zu geben. Aber wir haben zum Beispiel zu unerwünschten Nebenwirkungen der Kastration gesteigerte Krankheitsrisiken bei Kastraten. Aber auch im Verhalten, wenn wir über Angst, zum Beispiel über Stress, all sowas reden, haben wir schon eine ziemlich eindeutige Studienlage. Und zwar nicht aus einer Studie, sondern wirklich aus allen Studien der letzten Jahre.
Wer würdest du sagen, sind da so deine Kunden? Leute, die aktuell vor der Entscheidung stehen oder Trainer oder wer beschäftigt sich damit?
Ich würde sagen querbeet. Also ich mache keine Beratung mehr. Ich bringe es überall an, wo ich es anbringen kann. weil ich täglich immer noch E-Mails bekomme. Es sind viele Halter, die vor der Entscheidung stehen und Angst haben, irgendwie eine falsche Entscheidung zu treffen. Mhm. Und es sind aber natürlich auch Trainer. Das heißt, es tut sich ganz, ganz viel. Ich habe das gerade schon erwähnt, auch an den Unis wird anders gelehrt als noch zu meiner Zeit. Also da war eigentlich Lehrmeinung, alles, was an Hündinnen nicht bis zur Pubertät kastriert wurde, stirbt spätestens in der Pubertät an einem Mamatumor gefühlt. Mhm. Und das hat sich geändert auch an den Unis. Und ich glaube, also so das Thema ist relevant und ich glaube, wir müssen aber ganz, ganz viel Aufklärung betreiben. Das heißt, wenn Hunde nicht mehr pauschal kastriert werden, und das ist eine Frage der Zeit, bis das von den Unis in der letzten Praxis ankommt, dann müssen wir die Halter aufklären. Also aktuell würde mir Angst und Bange werden bei der Vorstellung, wir kastrieren einfach keine Hunde mehr, aber haben unaufgeklärte Halter. Und zwar egal, ob wir dann von Obstwürfen reden, davon, dass ich mir anhören muss, wie mit läufigen Hündinnen unterwegs sein. Du musst nachts um 3 mit denen in den Wald fahren, um jemanden zu belästigen. So der Standardspruch, jetzt blutet sie nicht mehr, jetzt kann ja nichts mehr passieren und all so eine Geschichten. Und dann denke ich mir, nee, also aktuell wäre das, glaube ich, nicht wünschenswert, dass wir einfach nicht mehr kastrieren, ohne dass die Halter aufgeklärt werden über Zyklusgeschehen, auch über sexualhormonabhängige Erkrankungen, worauf ist zu achten. Und da versuche ich tatsächlich, die Trainer ins Boot zu holen, weil das auf Tierarztseite oft schwierig ist. Oder Tierärzte dann oft sagen, wir haben ja gar nicht die Zeit, wo ich dann denke, da muss ich in die Bresche springen für die KollegInnen. Naja, eine gute Beratung kostet halt auch und dann muss man sich die Zeit nehmen. Aber wenn es daran tatsächlich hakt, dann glaube ich, sind diese Themen, also Let's Talk About Sex, Sexualverhalten von Hunden, aber auch natürlich Thema Kastration, Pubertät, wo ich versuche, den Umweg dann über Hundetrainer zu gehen. Ich glaube, das hat in jeder Junghundegruppe eigentlich seinen Platz verdient, dieses Thema, und wird dankbar aufgenommen. Und dann müssen die Trainer, und da bin ich auch in ganz vielen Hundetrainer-Ausbildungen als Dozentin, und versuche dann immer den Trainern das Wissen an die Hand zu geben, um Halter gut aufklären zu können.
Da haben wir uns das, wenn ich dir so zuhöre, kommt mir der Gedanke, dass wir uns das dann extrem einfach bis hierher gemacht haben. Wir haben die Verantwortung einfach im Prinzip nicht wahrgenommen, sondern haben halt kastriert und mussten uns darum nicht mit dem Thema beschäftigen.
Genau. Und ich glaube auch, das war ein häufiger Grund. Also das begegnet mir schon immer noch, dieses Hormone, das ist anstrengend und dann muss man aufpassen und dann blutet die Hündin und da hat man einfach keinen Bock drauf. Und inzwischen weiß man aber halt, was für Auswirkungen, also vor allem eine Frühkastration auch hat, und kommt aus Gründen davon weg. Und ich würde mir wünschen, dass man einfach viel differenzierter ist in der Entscheidung. Und ich sage immer in der Beratung, ich kann den Leuten nicht die Entscheidung abnehmen, aber ich kann ihnen alle Infos an die Hand geben, die sie für eine gute Entscheidung für sich und ihren Hund benötigen.
Ja, spannend, was du sagst, erlebe ich als Trainer auch immer wieder. So diese ganz einfache Frage, so, ja Jan, sollen wir jetzt einfach mal kastrieren? Glaubst du, es wird dann besser?
Ja, genau, so. Und ich muss ja, also so mein Standardspruch, es heißt ja immer, oh, die Strottbeck, die ist ja eh Kastrationsgegnerin. Ich denke, bin ich gar nicht. Ich empfehle die Kastration wahrscheinlich nach gründlicher Einzelfallentscheidung genauso oft, wie ich davon abrate. Und ich würde immer sagen, ich bin nicht pauschal gegen Kastration, aber ich bin gegen Pauschalkastration. Und das ist ein total gravierender Unterschied. Also natürlich gibt es ausreichend Gründe, Hunde zu kastrieren, aber die müssen dann halt auch gegeben sein. Und das verlangt übrigens auch das deutsche Tierschutzgesetz. Also dieses kann ja wohl jeder selbst entscheiden. Da sage ich dann immer, ja, ich kann auch entscheiden, mit 100 durch eine 30er-Zone zu fahren, aber ich muss halt mit Konsequenzen rechnen. Und das deutsche Tierschutzgesetz ist eindeutig, wenn es um Kastration geht. Es verlangt eine individuelle Indikation, also einen individuellen Grund, diesen Hund zu kastrieren. Und der ist halt nicht gegeben, wenn der Halter, weiß ich nicht, mit dem Jungspund zur zweiten Impfung in die Praxis kommt und dann heißt, wann sehen wir uns wieder zur Kastration? Dann ist da überhaupt keine individuelle Entscheidung. Und trotzdem eine ganz wichtige Anmerkung, weil ich dann ganz oft höre, ja, die Tierärzte, und da haben wir Trainer ja auch keine Chance, wenn der Tierarzt sagt, der Hund muss kastriert werden. Genau dasselbe höre ich andersrum von Tierärzten. Das heißt, die sagen, ja, aber wenn der Trainer sagt, der muss kastriert werden, dann kann ich mir den Mund fusselig reden. Und ich habe in der Beratung immer noch Hunde, die tatsächlich mit einem halben Jahr schon kastriert werden, weil der Tierarzt das gesagt hat. Und genauso habe ich Kastraten, die mit einem halben Jahr kastriert wurden, weil der Trainer gesagt hat, was hilft. Also schwarze Schafe oder ich würde behaupten, nicht aktuell fortgebildete Menschen gibt es da in allen Ecken, sowohl bei den Tierärzten als auch bei den Trainern. Ja, und die Hundehalter sind, glaube ich, manchmal, wie du auch sagst, ganz froh, den ganzen Scheiß einfach von der Backe zu haben.
Total. Ein spannender Punkt dabei, den ich in letzter Zeit immer häufiger erlebe, durch die steigenden Kosten, die dadurch entstehen, wenn ich mich dazu entscheide, meinen Hund kastrieren zu lassen, ist in meiner Wahrnehmung das so, dass die Menschen anfangen, sich mehr mit dem Thema zu beschäftigen, ob es wirklich nötig ist oder nicht.
Wäre ja wünschenswert. Also das wäre genau das, wofür ich plädiere. Ja, und wenn es die Kosten sind, dann ist es halt das. Aber Hauptsache, man setzt sich damit auseinander und zückt nicht das Skalpell oder lässt das Skalpell zücken, ohne wirklich zu wissen, was man da eigentlich gerade tut und was für Folgen es für diesen betroffenen Hund haben kann.
Ja, finde ich mega spannend, wie du das so sagst, weil es einfach so deutlich macht, dass es eine Entscheidung ist, die wir logischerweise nicht mehr rückgängig machen können. Und dann muss man vorher sich sehr intensiv mit dem beschäftigt haben, was danach eventuell passieren kann.
Genau das. So, und wenn wir jetzt mal, es ist ja gerade überall ein Thema, da gibt's ja auch diverse Bestseller, Thema Wechseljahre bei der Frau, sprich Wegfall der Sexualhormone. Also ich glaube, jede betroffene Frau kann ein Lied von singen, was das alles bedeutet. Und beim Hund machen wir uns gar keine Gedanken drüber. Und natürlich sind die Sexualhormone nicht irgendwie sowas wie, weiß ich nicht, eine überflüssige App der Natur, sondern ganz wichtige Funktionen. Und ich glaube, den meisten Menschen ist auch gar nicht bewusst, dass es Rezeptoren, also Bindungsstellen für die Sexualhormone quasi überall im Körper gibt. Das heißt, das ist eine absurde Annahme zu denken, die sind nur für Libido zuständig und vielleicht noch für Aggressionsverhalten. Also die machen ganz, ganz viel. Begonnen eben in der Pubertät, in der Adoleszenz, wo sie ja verantwortlich sind für den gesamten Hirnumbau des Tieres. Und das wird ganz oft von Leuten gar nicht wahrgenommen, wie wichtig das alles ist. Oder anders gesagt, auch wieder so mein klassischer Ausspruch dazu, dass, also ich höre ganz oft dann zum Thema Frühkastration, nee, das war super, wir haben unseren kastrieren lassen und der hat sich gar nicht verändert. Und dann denke ich, ist, also keiner käme auf die Idee zu sagen, Mensch, unser kleiner Karl Friedrich, der wurde mit 13 richtig anstrengend und kastrieren lassen. Und jetzt ist er 30 und es war super, der hat sich überhaupt nicht verändert. Also wir reden von einer Lebensspanne, die so sehr von Veränderungen lebt wie keine andere im gesamten Leben, egal ob beim Menschen oder beim Hund oder bei anderen Tieren. Und da als Argument zu bringen, der hat sich gar nicht verändert, wundert mich immer sehr. Und ja, also natürlich sind die Sexualhormone total wichtig und es gibt eben keinen Grund, sie einfach mal so mit dem Skalpell zu entfernen. Also finde ich sehr bedauerlich. Und ja, an der Stelle würde ich mir immer wünschen, also ich glaube, es ist bei vielen Haltern, es sind Glaubenssätze, es ist dieses, oh Gott, dann kommt er in die Pubertät und das wird so anstrengend, habe ich schon mal gelesen und dann, oh Gott, Zyklus geschehen und Gedöns und Blut und Läufigkeit und Rüden und aufpassen und da findet ein Monster-Kopfkino, glaube ich, ganz oft im Vorfeld schon statt. Man würde sich das gerne ersparen. Und da denke ich immer an diesen Spruch, es sind nicht die Dinge, die uns beunruhigen, sondern unsere Sicht auf die Dinge. Ja. Und an der Stelle würde ich mir immer wünschen, dass die Menschen ein bisschen was von meinem Brennen für all das, für diesen Hormonkram übernehmen würden, weil mir würde wirklich total was fehlen. Also klar, ich bin auch froh, wenn die Läufigkeit vorbei ist. Ich habe also inzwischen nur noch zwei, bisher waren es drei intakte Hündinnen und den intakten Rüden dazu seit vielen Jahren in unterschiedlicher Zusammensetzung. Und ja, Läufigkeit ist was anderes. Es ist aber super gut handelbar hier, war es mit beiden Rüden bisher. Und ja, wenn es vorbei ist, auch wieder gut. Aber ich finde, also es ist ja mein Thema, diese Hormone und Botenstoffe und was machen die. Und nie sehe ich so gut von außen, was Hormone im Inneren vom Hund machen, wie zum einen in der Entwicklung, in den mindestens ersten drei Läufigkeiten bei einer Hündin. Oder beim Rüden eben bis zum entsprechenden Alter, also bis wirklich Pubertät, Adoleszenz im Großen durch sind. Und ja, und genauso in der Läufigkeit, also dieses unterschiedliche Verhalten in unterschiedlichen Zyklusphasen. Ich finde es hochinteressant und ich kriege tatsächlich Herz in den Augen, wenn hier die Hündinnen wieder aufdrehen, die eben, also ich merke, dass eine Läufigkeit ins Haus steht, wenn die anfangen zu spielen, wie die Blöden völlig überaktiv werden. Also nicht so, dass es nicht mehr handelbar ist, wenn ich Contenance brülle, dann machen sie auch Pause. Aber so, ich mag das tatsächlich total gerne und ich finde, Hormone sind was ganz Faszinierendes und Tolles und wir wären auch alle verloren ohne. Und ich möchte immer die Leute einladen, so ein bisschen von meinem Brennen für das Ganze zu übernehmen. Also gerade, wie gesagt, diese Entwicklung von Hunden in den ersten Lebensjahren unter dem Einfluss der Sexualhormone ist was ganz viel Spaß macht zu beobachten.
Ja, und das schreibe ich zu 100%. Ich habe hier auch intakte Rüden, intakte Hündin. Und das zu beobachten, mega spannend. Ja. Mega spannend.
Ja, und du wirst dann genauso wie ich immer wieder damit konfrontiert werden, die armen Hunde, unzumutbarer Stress, Tierquälerei. Und ich denke mir, huch, das hat meinem Hunden noch gar niemand erzählt. Die profitieren nämlich sehr davon, dass sie noch intakt sind. Ja, also so, es gehört zur Biologie von Hunden und das dürfen sie hier auch ausleben. Also dürfen sie nicht im Sinne von, wir machen mal fleißig Obstwürfe oder irgendwas. Aber sie dürfen halt erwachsen werden. Sie dürfen sich so entwickeln, wie das eben auch vorgesehen ist von der Natur. Also dafür gibt's ja die Pubertät und die Adoleszenz, um sich weg von infantilem, unvernünftigem Verhalten hin zu rationalem Erwachsenenverhalten irgendwie zu entwickeln. Ja, man stellt sich vor, das wäre nicht so. Also das wäre ja bei uns auch eine Tragödie, wenn wir alle noch so unterwegs wären wie in der Pubertät, nicht auszumalen.
Wir hätten auf jeden Fall alle eine Menge Spaß.
Ja, unbedingt. Alles, was bei drei nicht auf dem Baum ist, hat Pech gehabt. So. Also, oh Gott. Und natürlich muss auch so ein junger Rüde erstmal lernen, den Umgang mit dem anderen Geschlecht. Und natürlich ist es in der ersten Läufigkeit, die er miterlebt, dann auch nochmal was anderes. Aber das haben alle gut gelernt. Und wie bei dir auch, funktioniert das hier. Und ich glaube, ganz ehrlich, das würde sich kein Mensch antun, auch ich nicht, so masochistisch bin ich nicht veranlagt. Wenn man nicht Nutzen davon hätte und wenn es nicht gut handelbar wäre und dieses unzumutbarer Stress, Tierquälerei, höre ich tatsächlich fast ausschließlich von Leuten, die nur einen Hund haben und dann meistens auch noch was tragen.
Ja, ist spannend. Muss ich mal drüber nachdenken. Ich finde es ultra spannend, wenn Menschen von mir hören, dass ich intakte Hündin und intakte Rüden habe und die zusammenwohnen. Und dann werden sich da die krassesten Geschichten ausgemalt und ich werde richtig komische Dinge gefragt. Also dann denke ich immer so, oh crazy, was stellt ihr euch vor, was hier los ist, wenn eine Hündin läufig ist? Das ist ja richtig wild.
Sodom und Gomorra.
Ja, und dann denke ich mir immer so, unterm Strich, wenn du jetzt hierher kommst und ich würde es dir nicht sagen, würdest du es wahrscheinlich gar nicht merken.
Genau, das wäre ja auch so. Also ich trenne die auch außerhalb der Stehtage nicht und in den Stehtagen, also tatsächlich auch, ich muss mal einkaufen gehen oder so, sonst haben die Hunde den Luxus, 24/7 mich an der Backe haben zu dürfen oder zu müssen. Und dann werden die natürlich getrennt, aber selbst in den Stehtagen habe ich festgestellt, wenn ich die trenne, dann geht's die ja mal los. Das heißt, selbst nachts, der Rüde schläft auf der einen Seite, die Hündin auf der anderen Seite und dann ist Ruhe, wenn ich mich hinlege und ich würde auch aufwachen, also so, ich möchte keinen Obstwurf riskieren, da kein Risiko ein, das läuft seit vielen, vielen Jahren so und dann ist einfach Ruhe, also es ist gut machbar und ich glaube, das ist auch so ein Glaubenssatz, dass es nicht funktionieren kann. Aber es kann sehr gut funktionieren, wenn man jungen Rüden oder auch Hündinnen die Chance gibt, den Umgang mit dem anderen Geschlecht zu erlernen.
Wie beurteilt man dich für diese Sicht?
Oh, ganz unterschiedlich. Also ich glaube, ich habe einen großen Fanclub, um es mal so auszudrücken, weil ich glaube, ich auch mit dem ersten Kastrationsbuch mit Udo Ganzloser auch dran beteiligt war, dass das überhaupt irgendwie zunehmend Diskussionsthema wurde, dass man sich da Gedanken drüber gemacht hat. Und also ich habe viele Leute, die auf meine Seminare gehen und sich da informieren. Und es gibt natürlich auch immer Leute, die mich dafür hassen. Also ich sag nur Stichwort Tierschutz. Ich hatte neulich ein Webinar, es war sehr lustig, ich muss es erzählen. Plötzlich höre ich Stimmen aus dem Off. Also ich habe kurz Pause gemacht und dann höre ich die, Alter, soll mal aufpassen, was ihr erzählt. Darf hier wirklich jeder inzwischen Webinare halten? Oh. Also unser Tierarzt kastriert alles mit einem halben Jahr. Der wird ja wohl wissen, was er tut. Oh. Und dann habe ich gar nicht weiter geredet und habe dazugehört. Die haben aber auch gemerkt, dass es ruhig wurde. Und also ein paar Minuten ging das dann so weiter und irgendwann sage ich, hallo, ins Off, falls mich jemand hört, wir können über alles diskutieren, schaltet euch doch bitte mal sichtbar, da können wir drüber reden. Also so, ich höre mir gerne andere Meinungen an. Und dann war Schweigen, man hat bis zum Schluss niemanden mehr gesehen. Ich habe nach diesem Webinar so viel Zuspruch und Feedback Positives bekommen wie sonst selten, nämlich von allen anderen. Und habe dann erfahren, das war ein halber Tierschutzverein, was natürlich auch nicht okay war. Die saßen zu viert oder zu fünft vor einem Monitor. Und haben sich dann irgendwie das Maul zerrissen und wussten offenbar nicht so ganz, bei wem sie sich dann ein Webinar anhören. Sonst wäre das von vornherein auch irgendwie klar gewesen, dass ich nicht das sage, was die gern hören würden. Und gerade aus Tierschutzkreisen gibt's da schon oft viele Anfeindungen oder es geht ja eigentlich dann nicht ums Thema. Also ich muss dran denken, ich habe ja neulich einen Podcast für Kynologisch zum Leben mit intakten Rüden gemacht. Also es ging nicht um Kastration, es ging um intakte Rüden, um Sexualverhalten. Und unter diesem Podcast wurde ausschließlich diskutiert über, darum ging es auch nicht, Hunde aus dem Ausland, über Hündinnen, über Hengst und Kater und über Kastration. Und da hat man sofort gemerkt, das hat sich niemand angehört, worum es eigentlich ging, aber jeder hatte ganz, ganz viel Meinung dazu.
Warum ist das heute so? Warum glaubst du, sind wir an diesem Punkt?
Gute Frage. Also es ist ja irgendwie so ein gesellschaftliches Phänomen, was ich in anderen Belangen auch viel, viel schlimmer finde als nur rund um den Hund. Aber es wird irgendwie gefühlt ein bisschen, ich habe meine Meinung, verwirren Sie mich bitte nicht mit Fakten. Also so. Man kann ja auch sagen, ich mache das seit 30 Jahren so, dann wird das auch richtig sein. Und es ist ja völlig egal, ob wir da auf die Kastration von Hunden schauen, ob wir auf den Klimawandel schauen, die Klimakatastrophe. Also es wird alles zunehmend polarisiert. Es gibt in der Gesellschaft und rund um den Hund gefühlt ja, also ich wäre ja schon mit Grautönen zufrieden. Es gibt nur noch Schwarz und Weiß, geschweige denn irgendwie bunt. Und ja, und jeder hat irgendwie das Gefühl, Recht zu haben mit dem, was er sagt. Und dann interessieren offenbar andere Meinungen nicht mehr. Also ich würde mich sehr freuen, wenn wieder ein bisschen mehr Austausch über unterschiedlichste Themen stattfinden würde.
Mein Punkt daran ist immer, ich möchte so sehr glauben, dass wir zumindest alle, die in dieser Bubble unterwegs sind, dass was wir machen, immer aus der Motivation heraus machen, dass wir wollen, dass es den Hunden oder den Tieren gut geht. Genau. Und dann denke ich mir immer so, wenn das die Prämisse ist, warum können wir nicht jemandem anderen, dem wir die Prämisse auch zugestehen, einfach mal kurz zuhören? Ich muss ja danach nicht sagen, ey Sophie, finde ich alles geil, mache ich genauso. Aber vielleicht hast du ja ein, zwei Argumente, die mich zum Nachdenken anregen.
Genau das. Also und das fände ich so wichtig und das wird ja gefühlt immer noch schwieriger, irgendwie andere Menschen zu erreichen. Und es war aber tatsächlich, vor 15 Jahren habe ich, also es werden, oder vielleicht 14 Jahre, ich weiß es nicht mehr genau, habe ich den ersten Vortrag mit Udo Ganzloser zusammen zum Thema Kastration gehalten. Und ich war so scheiße aufgeregt. Das Schlimmste, was ich bis dahin in meinem Leben erlebt hatte, war irgendwie Führerscheinprüfung, mündliches Abi so ungefähr. Und dann stehe ich da und soll einen Vortrag halten. Und in der ersten Reihe saß eine, die wirklich nach jedem Satz von mir die Augen verdreht hat und ganz laut gemacht hat. Und alle haben dann mit die Augen verdreht, waren total genervt und mir war sofort klar, das ist eine Kollegin. Und dann bin ich in der Pause hin und habe die Hand hingestreckt und wollte mich irgendwie vorstellen und wollte sagen, so, ich habe das auch anders gelernt, du kannst einfach das mitnehmen, was für dich passt und wenn nichts passt, ja, mein Gott, dann hast du hier irgendwie vielleicht einen unterhaltsamen Abend verbracht oder so. Und ich erzähle keine Meinungen, ich habe Quellen, standen unter jeder Folie irgendwie drunter. Und die hat dann tatsächlich meine Hand in der Luft stehen lassen, hat sich umgedreht und ist gegangen. Und danach war es für mich immer ein Albtraum, wenn ich wusste, es ist auch nur eine Kollegin irgendwie da, die zuhört. Ich dachte, oh Gott, hier, also ich kann nicht reden. Das hat sie inzwischen wieder gelegt, weil ich ja glücklicherweise auch vor Tierärzten Vorträge halten darf, auf ganz vielen Symposien zu den Themen bin. Aber das hat ganz lange gravierende Spuren in mir hinterlassen. Und ein bisschen ist es einfach immer noch so. Also ja, ich habe eine andere Meinung und dann interessiert mich deine nicht. Und ich glaube, dass wir von einem Austausch einfach alle profitieren würden.
Also was ich daran halt auch so schwierig finde, ist, du hast vorhin gesagt, dass du in der Beratung wahrscheinlich zu genau so vielen Fällen ja zur Kastration sagst wie nein.
Ja.
Und dann denke ich so, wie kann man dann diese Position in so eine Hardliner-Schiene reinschieben, wenn die Person selbst doch sagt, ey, ich bin so 50-50.
Ja, und ich glaube, das hat aber damit zu tun, dass man, also so, man möchte halt Recht haben und man möchte, ja, dieses, ich habe meine Meinung, irren Sie mich nicht mit Fakten. Also man könnte ja zumindest aus 50% irgendwie ein bisschen was für sich mitnehmen. Aber das ist offenbar ganz, ganz oft nicht gewünscht. Also ich glaube, sobald man in beide Richtungen, sobald man weder schreit, Hunde bloß nicht kastrieren oder alle Hunde kastrieren, hat man irgendwie, ist man ja nicht mehr ganz einer. Also dieses Polarisierende und es wird nur dieses Polarisierende gehört und ich versuche immer nicht polarisierend zu sein. Ich habe in meinen Vorträgen auch genug gute Gründe für eine Kastration nach Einzelfallentscheidung. Und das interessiert dann aber keinen mehr. Also nicht von denen, die sagen, wir müssen aber alles kastrieren. Ja. Und genauso andersrum bei denen, die sagen, man darf nichts kastrieren. Da werde ich zum Beispiel ganz oft zitiert mit, ja, nee, also nur weil der Hund Stress hat, das ist ja kein Grund für eine Kastration. Die Strottbeck sagt nämlich, nur medizinische Indikationen gelten. Und dann denke ich mir, das ist natürlich Blödsinn, weil Stress macht krank. Also natürlich eine Hündin, die immer in einer bestimmten Zyklusphase massiv gestresst ist. Oder der Rüde, der, wenn irgendwo eine läufige Hündin im 10-Kilometer-Radius unterwegs ist, der dann wochenlang Arien singt, nicht mehr frisst. Die Erste, die sagt, ey, kastrier den. Und das ist aber auch vielen wieder nicht recht, weil es ist ja keine, ich sag mal, klassische medizinische Indikation, aber ist es natürlich. Also natürlich ist Verhalten auch ein Grund, kann ein Grund sein für eine Kastration, aber eben nicht so, wie das immer kommuniziert wird.
Das ist spannend, das ist super spannend. Bist du dadurch gezwungen, extrem aufzupassen, was du sagst?
Schon in Teilen. Also ich versuche mich dann nicht wirklich davon beeindrucken zu lassen, weil ich ja irgendwie, also mich so viel mit dem Thema auseinandergesetzt habe, dass ich sicherlich irgendwie alle aktuellen Studien kenne und da echt fit aufgestellt bin. Aber ja, also ich versuche schon vergleichsweise diplomatisch zu sein, auch wenn Diplomatie vielleicht nicht meine größte Stärke ist. Aber weil ich dann schon das Gefühl habe, die Leute vielleicht eher zu erreichen. Also ich würde auch nie verurteilen, wenn irgendjemand seinen Hund kastriert hat. Also auch ich hatte schon kastrierte Hunde. Ich hatte sogar schon früh kastrierte Hunde, weil das vor 20 Jahren halt auch einfach eine andere Situation war. Und also es gibt auch Leute, die meinen, sie müssen sich bei mir entschuldigen, dass ihr Hund kastriert ist, wo ich denke, nee, du wirst damals gute Gründe dafür gehabt haben. Und die gibt's ja auch.
Hast du jetzt schon 2-3 Mal gesagt, was wären, also ist klar, nach der Prüfung des Einzelfalls, aber was wären gute Gründe zum Beispiel?
Naja, also zum einen rein medizinische Geschichten, wenn wir bei der Hündin sind, eine Pyometra, die Gebärmuttervereiterung, das Schreckgespenst der HalterInnen von intakten Hündinnen. Und natürlich ist eine Pyometra ein absoluter Notfall. Ich behaupte aber, ich werde keine meiner Hündin an der Pyo verlieren, weil ich die Symptome kenne. Und da sind wir wieder beim Thema Aufklärung. Also ich glaube, wir müssen den Leuten dringend sagen, worauf zu achten ist. Was sind die Symptome einer Pyometra? Was ist beim Rüden, woran erkenne ich einen Hodentumor? Das wäre zum Beispiel ein Grund für eine Kastration. Eine gutartige Prostatavergrößerung. Könnte ich auch konservativ mit Tabletten behandeln, aber kann auch ein Kastrationsgrund sein. Also da haben wir erstmal knallharte Fakten, was wirklich medizinische Gründe angeht. Und im Verhalten könnte man zum Beispiel bei einer Hündin relativ einfach sagen, naja, wenn die Probleme immer nur zyklusbedingt auftreten, also die ist immer, hat ein gesteigertes Aggressionsverhalten im Proöstrus, im Östrus, also in der Läufigkeit. Oder sie ist beinahe depressiv in der Scheinträchtigkeit oder in der Scheinmutterschaft zeigt sie extremes Brutpflegeverhalten, Jungtierverteidigung, Socken, möchte das Haus nicht mehr verlassen, weil sie hat ja vermeintliche Welpen und so weiter und so fort. Da würde man immer sagen, wenn ich das am Zyklusgeschehen festmachen kann, dann ist es auf jeden Fall sexualhormonbedingt. Und dann kann eine Kastration durchaus Sinn machen. Also bevor die Hündin jedes Mal Stress hat in der Läufigkeit, würde ich sie kastrieren lassen, auch meine Hündin. Oder wenn sie zum Beispiel jedes Mal, keine Ahnung, im Proöstrus epileptische Anfälle bekommt, kann es helfen, wenn das wirklich am Zyklus festgemacht werden kann, sie zu kastrieren, weil wo kein Zyklus, da keine zyklusbedingten Probleme. Wenn sie allerdings immer dieses Problem hat, unabhängig von irgendwelchen Zyklusphasen, dann wird es eben schon schwieriger. Und das haben wir zum Beispiel, ja, also ein Grund gegen eine Kastration wäre eine gestresste, unsichere, ängstliche Hündin. Das wird sich verschlimmern, genauso beim Rüden, wenn das eben nicht zyklusbedingt, sondern ganzjährig so ist. Beim Rüden könnte eine Indikation sein, hilft aber auch oft nicht. Würde ich immer erst chippen beim Rüden. Eine echte Hypersexualität. Also einer, der wirklich überhaupt nicht damit zurechtkommt, wenn irgendwo so ein Duftmolekül einer vielleicht ehemals läufig gewesenen Hündin vorbeiflattert, der dann ein Riesenthema bekommt. Da kann es auch Sinn machen, den zu kastrieren. Wobei man, also wie gesagt, mit Probelauf, es gibt auch früh kastrierte Rüden, die alles decken, was bei 3 nicht auf dem Baum ist, inklusive Hängen. Also das funktioniert durchaus auch ohne Testosteron, muss man ganz klar sagen. Und mir wäre da wahnsinnig dran gelegen, dass man überhaupt mal unterscheidet, was ist denn eine echte Hypersexualität im Sinne einer echten Störung, eines pathologischen Geschehens und was ist Sexualverhalten. Und gefühlt ist es ja tatsächlich so, jeder Hund, der irgendwie Anstalten macht, auf einem anderen aufzureiten, sogar oft unabhängig von der Motivation, das kann ja auch Spielverhalten sein, die trainieren ja alles irgendwie auch im Spiel, natürlich auch Sexualverhalten. Dann müssten die Kriterien für Spiel erfüllt sein. Es kann eine Übersprungshandlung sein, es kann eine Zwangsstörung sein, dem Stressabbau dienen, diese Hunde, die dann irgendwie abends ja Stofftiere, Kissen oder berammeln, um sich selbst zu beruhigen. Also all sowas kann es sein. Und natürlich kann es auch Sexualverhalten sein. Und da ist es aber eben völlig normal in meinen Augen, dass ein intakter Rüde natürlich Interesse an der läufigen Hündin hat. Ganz ehrlich, sonst gäbe es schon längst keine Hunde mehr. Das heißt, da sind wir noch lange nicht bei irgendeiner echten Störung. Aber gefühlt jeder Rüde, der aufreitet, ist hypersexuell und hat ein Riesenthema und muss sofort kastriert werden. Also auch da würde ich mir viel mehr Differenzierung wünschen.
Ja, es ist wieder super spannend, dass du das sagst. Ich kann das sofort jetzt so auf meine Trainertätigkeit in puncto Aggression ummünzen oder so, ne, wo ich auch so häufig sage, wir müssen uns erstmal angucken und definieren, was ist eigentlich Aggression und was ist davon noch normal und wann fängt es wirklich an, problematisch zu werden.
Ja, also so, wir haben, glaube ich, oder viele Menschen haben im Kopf so dieses, ja, Knopf im Ohr-Tierchen, das ja eben nicht sowas zeigen darf wie Sexualverhalten oder womöglich Aggression, Nasenrückengymnastik, Zähne zeigen, böse, auch da sofort kastrieren, nicht.
Wo würdest du, oder anders, glaubst du, es gibt eine gut sichtbare Grenze zwischen bis hierhin kann ich über Training mit dem Hund arbeiten und hier müssen wir wirklich dann medizinisch eingreifen und etwas verändern im Körper des Hundes?
Also es gibt wahrscheinlich nicht diese absolute Grenze, weil das ja auch wieder also vom Hund abhängig ist, von seinem Menschen, wie setzt der Dinge um, die ihm gesagt werden. Aber natürlich ist das was, wo ich immer erstmal sagen würde, sucht euch einen guten Trainer und versucht, das sind ja schlichtweg die Dinge, die auch sonst wichtig sind im Leben, eine gute Impulskontrolle, ein ja guter Umgang mit Frustration ist ja auch das, was hier hilft, dem Rüden. Und natürlich würde ich immer erstmal versuchen, da trainerisch vorzugehen, den Rüden wirklich auch die Möglichkeit geben, das andere Geschlecht kennenzulernen. Also so ein junger Rüde, der jetzt ja in der Junghundegruppe ist und dann werden die ersten Hündinnen läufig. Es ist ja völlig klar, oder die müssen nicht mal läufig werden, der findet erstmal alle Hündinnen irgendwie spannend. Ganz oft völlig unabhängig davon, welche Zyklusphase, ob die Hündin im Anöstrus ist, ob die in der Scheinmutterschaft ist oder ob die tatsächlich läufig ist. Und dann wird auch nicht unterschieden, ob sie in Stehtagen ist oder im Proöstrus, also in der Vorläufigkeit und noch nicht deckungsbereit. Und das müssen die lernen, dass nicht jede Hündin die potenzielle Mutter für den eigenen Nachwuchs ist. Und natürlich lernen sie das. Und ich habe vorher gesagt, hier in der ersten Läufigkeit jeweils mit den Rüden war es auch nochmal was anderes. Aber in der zweiten Läufigkeit wissen die genau, worum es geht. Und ein intakter Rüde, der das gelernt hat, wird ja niemals außerhalb der Stehtage versuchen Nein. zu decken. Das wäre Energieverschwendung. Wofür sollte man das tun? Ja. Und ich glaube, die Chance müssen wir Hunden geben. Also einfach wirklich diesen Umgang mit dem anderen Geschlecht zu lernen. Und für mich wäre das tatsächlich Aufgabe von Hundeschulen. Das heißt, in einer guten Hundeschule wird ja meines Erachtens nicht formaler Gehorsam trainiert. Hier kleb an meinem linken Bein und lauf mit Blickkontakt zu mir gegen den nächsten Laternenpfosten, sondern ein guter Alltagsumgang. Und was gehört, also so, wenn wir Hunde nicht mehr pauschal kastrieren, werden Hunde anderen Geschlechts, läufige Hündinnen, werden zum Alltag gehören. Und da müssen wir eben gucken, dass wir die Halter irgendwie drauf vorbereiten. Und das ja, dafür wären meines Erachtens nach die Hundeschulen der beste Ort. Und es ändert sich auch langsam, ganz, ganz lange stand in allen AGBs, läufige Hündinnen sind vom Unterricht ausgeschlossen.
Genau.
Und dann denke ich, wie soll der Rüde das lernen? Also, so, und da geht's nicht drum, die junge, selbst noch völlig überforderte Hündin da in die Gruppe zu werfen und zu sagen, mach mal, das muss natürlich gut moderiert sein. Es kann total hilfreich sein, eine souveräne ältere Hündin zu haben, die genau weiß, was sie möchte und was nicht. Und bei der im Zweifelsfall nur der Blick des Todes nach unten hinten ausreicht und die Jungspunde sagen, okay, ich wollte eigentlich auch nur schnüffeln gehen an dem Grasbüschel, das hast du verwechselt. Aber ja, genau das müssen sie eben lernen. Und die Halter, wie gesagt, müssen ja auch aufgeklärt werden. Und natürlich kann ich einen Rüden von einer läufigen Hündin abrufen. Oder anders gesagt, ich habe ja viele Jahre Beagles gehabt und musste immer schmunzeln. Also fast jede Hundeschule bietet Anti-Jagd-Trainings an. Das heißt, es wird irgendwie suggeriert, dass es problemlos möglich ist, wenn ich lang genug trainiere, den rennenden Beagle hinterm rennenden Hasen abzurufen. Das habe ich mir irgendwann ehrlich gesagt in die Haare geschmiert. Und, aber andererseits würde ich dann immer, ja klar, Anti-Jagd-Training, aber also nee, Umgang mit läufigen Hündinnen, das ist ja nicht möglich. Also das ist so ein Glaubenssatz, glaube ich, wirklich auch noch von vielen Trainern, dass das überhaupt nicht möglich ist. Man es deswegen am besten auch gar nicht versucht. Und dann denke ich, da könnte man jetzt nochmal drüber reden, was möglicher ist, die läufige Hündin oder der rennende Hase. Ist sicherlich immer von Hund zu Hund unterschiedlich. Aber bei dem einen wird irgendwie suggeriert, das ist problemlos möglich. Und bei dem anderen, das geht auf gar keinen Fall. Ja, meine Erfahrungen sind andere.
Ich finde das alles so spannend, was du sagst. Ich kann das alles so unterschreiben. Ich gebe ja relativ häufig Seminare. Und es ist immer so, wenn eine läufige Hündin dabei ist, dann hast du immer so ein, zwei Rüdenbesitzer dabei, die sich dann richtig darüber aufregen.
Genau.
Und dann hast du so ein paar Rüdenbesitzer dabei, die sagen einfach, ja, pff, nö, ist jetzt auch kein Problem, kennt mein Hund und ne, der weiß, wir wollen hier gleich andere Sachen machen und dann ist das auch in Ordnung. Genau. Und dann redest du mit denen, die sich aufregen und dann kommen die in der Regel aus einer Hundeschule, wo läufige Hündinnen verboten sind, wo man sehr darauf achtet, dass der Hund keinen Kontakt dazu hat und dann sagst du irgendwie so, ja, und jetzt herzlich willkommen in der Wirklichkeit, dein Hund hatte halt nie die Chance, das zu lernen.
Ja, und das sind eben genau die Rüden, denen ich draußen auch nicht wirklich begegnen möchte, also die... Also ich treffe hier nie Hunde. Also ich wohne ja so in der Pampa, hier gibt es keine Hundewiese oder so. Also wir treffen unter normalen Umständen wirklich eigentlich nie Hunde. Wenn meine Mädels läufig sind, steht immer irgendein Rüde eine halbe Stunde vor seinem Halter. So, ich warte dann geduldig, bis er kommt und seinen Rüden abholt. Und dann muss ich mir aber zum Teil anhören, die sind schuld, wenn ich meinen Rüden kastrieren lassen muss. Und ich denke, bitte was? So, meine Hündinnen sind bei mir, die stehen unter meiner Kontrolle. Jetzt reden wir mal über deinen Rüden. Und da ist ganz oft überhaupt keine Einsichtigkeit da. Ich glaube, es wäre anders, wenn Rüdenhalter Alimente zahlen müssen.
Spannender Gedanke. Ja. Aber unterm Strich habe ich gerade so gedacht, es ist halt dann einfach wieder Verantwortung weggeben. Aha. Jetzt kastriere ich halt nicht, dann gebe ich halt die Verantwortung an die Besitzerin oder den Besitzer von der Hündin.
Genau. Also es wird dann erwartet, dass ich nachts um 3 mit dem Auto in den Wald fahre, um hier im Ort niemanden zu belästigen. Und dann denke ich mir, nee, das ist nicht mein Job. Meine Hündinnen sind bei mir, alles ist gut, der Rüde ist auch bei mir und der Rest ist dann nicht mein Problem.
Jetzt hast du uns so viel spannende, kurze Einblicke in dieses Thema gewährt und jeder, der da gerne mehr erfahren möchte, den laden wir herzlich dazu ein, ein Webinar von dir zu besuchen, ein Buch von dir zu lesen. Dann erfährt man das Ganze natürlich noch viel ausführlicher. Wir packen das alles auch unten in die Shownotes, dass man das alles findet. Wenn du magst, lass uns nochmal switchen. Du hast vorhin mehrere Themengebiete angesprochen, in denen du unterwegs bist.
Welches hättest du denn gern?
Über welches würdest du gerne noch genauso leidenschaftlich referieren wie über dieses?
Ach, ich glaube, am Ende bin ich bei allem relativ leidenschaftlich, weil ich mich ja total privilegiert finde, das, wofür ich brenne, als Job machen zu dürfen. Ja, ich kläre gern Leute auf. Das macht mir einfach Spaß. Ich rede gerne, wie man merkt. Aber es sind eigentlich alle Themen, von denen ich denke, ja, das sind eigentlich Theoriethemen, die aber für die Praxis halt total relevant sind. Ich schreibe gerade ein neues Buch und da geht's um Stress. Und okay. Das Wort ist so, finde ich so schwierig, weil das wird immer gleich mit Homöopathie und da bin ich ja raus, gleichgesetzt, aber so Stress ganzheitlich quasi betrachtet. Ich habe noch keinen Titel, vielleicht Stress erkennen, verstehen und behandeln oder so. Aber dieses, wie viel Schräubchen es gibt und wie oft gestresste Hunde, Thema Angsthunde, ich hasse dieses Wort, aber es ist ja gerade irgendwie in aller Munde, so wie, da wird trainiert und trainiert und trainiert, aber wenn irgendwo eine Schraube falsch eingestellt ist, kann ich mir einen Wolf trainieren. Das wird sich nichts ändern, solange ich die Ursache nicht abstelle. Yes. Und da komme ich dann ins Spiel, weil eben Stress ganz viel zu tun hat mit Schmerzen, mit Schlaf, mit Ernährung, mit dem Mikrobiom. So dieses, an welchen Schrauben kann ich denn noch drehen, um irgendwie den Hund dazu zu bringen, nicht mehr ganz so gestresst zu sein. Und da greift alles aneinander. Und ich habe meine ganzen Vorträge jetzt neu gemacht und habe währenddessen irgendwie gedacht, ich brauche so ein Whiteboard wie Dr. House. Also am besten so Pfeile von überall nach überall. Und dann habe ich gedacht, ich muss da ein Buch drüber schreiben. Und ja, so dieses ein bisschen ganzheitlicher draufzuschauen. Und tatsächlich habe ich immer wieder Hunde in der Beratung gehabt, die ein Thema hatten. Also sei es, dass sie gestresst waren, sei es, dass es wirklich ängstliche Hunde waren. Und Training hat nicht weitergeholfen. Und dann sagen die Halter aber oft, na ja, aber also so, der ist ja offenbar gesund. Man stellt ja, der läuft jetzt nicht auf 3 Beinen oder so. Und Tierarzt ist so teuer, wenn man gar nicht weiß, wo man danach suchen soll. Und trotzdem, solange irgendeine körperliche Ursache vorliegt, kann ich mir einen Wolf trainieren. Es wird sich nichts ändern, solange ich diese Ursache nicht ausschließe. Und das würde ich mir oft wünschen, dass man vielleicht früher auch guckt, ja, ob es wirklich somatische Probleme gibt, die der Hund hat. Ja, Schrauben, an denen ich erstmal drehen kann. Schilddrüse wäre auch so ein Schlagwort, darüber halte ich ja auch Vorträge. Aber all diese Geschichten, passt die Ernährung, da werden wir auch ganz schnell beim Thema, das mache ich nicht, da überweise ich auch weiter, aber Rationsberechnung. Ich glaube, den wenigsten Leuten ist bewusst, also es geht immer darum, ja, wenn der Hund nicht ausgewogen ernährt wird, dann kriegt er irgendwann Mangelerscheinungen und die kann man vielleicht im Blut nachweisen. Also das kann man nicht. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass man häufig im Verhalten Spuren merkt, bevor man sie körperlich merkt. Das heißt, alles, was wir zum Beispiel in Hunde reinfüttern, ist ja Grundsubstanz für die Produktion von Botenstoffen, von Hormonen, die dann wieder im Verhalten ganz maßgeblich beteiligt sind. Das heißt, wenn da irgendwelche Spurenelemente, Mineralien fehlen, dann funktioniert die Synthese von Botenstoffen nicht mehr. Auch das werde ich irgendwann im Verhalten dieses Hundes bemerken. Wenn der Stress hat, wird sich sein Mikrobiom, also seine Darmflora verschieben. So. Und die macht ja ganz, ganz viel mit dem Verhalten. Das heißt, auch da lohnt sich mal drauf zu schauen. Und das sind so viele Geschichten, die man dann irgendwie abklären kann, wo man, glaube ich, häufig schneller zum Ziel kommen würde als, ich sag mal, nur mit reinem Training.
Wie definierst du Stress?
Naja, also Stress ist ja erstmal eine körperliche Reaktion, oder die Stressreaktion dient damit, mit Stressoren, mit Reizen, die potenziell überfordernd sind für dieses Tier, gut umgehen zu können. Das ist auch sowas. Die Stresshormone sind ja immer, oh Gott, das Böse in Tüten und kein Hund darf Stresshormone haben, das böse Cortisol. Aber ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, wir brauchen Stresshormone, um Stress überhaupt irgendwas entgegenstellen zu können. Hätten wir keine, würden wir beim kleinsten Stressor tot umfallen. Und es geht unseren Hunden auch so. Ja, und Stress würde man dann definieren oder man würde es eingrenzen, ist es bewältigbarer Stress oder unbewältigbarer Stress? Und Stress, der für, ich sag mal, ein gut stresskompetentes Individuum gut bewältigbar ist, ist ja erstmal überhaupt nichts Schlimmes. Also ich habe mich mit all meinen jungen Hunden gefreut, wenn die irgendwie auch mal ein bisschen gestresst waren, weil dann konnten wir da gemeinsam durchgehen. Und ich würde ja immer sagen, Stress ist ein bisschen wie Schwimmen lernen, der Umgang mit Stress. Also ich kann nicht schwimmen lernen, ohne jemals in meinem Leben nass geworden zu sein. Das funktioniert nicht. Und genauso wenig kann ich eine gute Stresskompetenz, eine gute Resilienz entwickeln, wenn ich mich nie mit Stressoren auseinandersetzen musste. Das heißt, ich habe mich immer gefreut, wenn irgendwo mal was stressig war und ich es geschafft habe, dass ich und meine Hunde gut aus der Situation rausgehen konnten. Also so, die Krise als Chance sozusagen für die Weiterentwicklung. Und dafür braucht es Stress im Leben. Und das ist ja einfach völlig utopisch. Also auch, selbst wenn ein Hund nur 12 Jahre alt wird, 12 Jahre ohne Stress zu verbringen. Das heißt, ich finde es hochgradig unfair tatsächlich, Hunden die Möglichkeit, einen guten Umgang mit Stress zu erlernen, vorzuenthalten. Was ja ganz oft gemacht wird in manchen Ecken des Hundeuniversums, sage ich mal. Ja. Und das finde ich unfair. Also ich finde, sie müssen gute Coping-Strategien für Stress erlernen dürfen, optimalerweise im Junghundalter. Und dann natürlich immer so, dass es bewältigbarer Stress ist. Also dass die aus der Situation gehen und sich gut fühlen und nicht noch gestresster sind, weil es nicht bewältigbar ist. Aber ich glaube, dass wir einen völlig sonderbaren Umgang mit Stress haben. Also ich versuche jetzt auch seit 50 Jahren ein stressfreies Leben zu führen. Es gelingt mir einfach nicht und es wird auch meinen Hunden nicht gelingen. Also finde ich, bin ich als Halterin verantwortlich dafür, dass sie ja damit gut umgehen können.
Ja, und da schreibe ich wieder zu 100%. Also
freut mich.
Ja, und mein Punkt an dieser Sache ist immer, du sagst das jetzt und das klingt total logisch. Und wir übertragen es irgendwie auf uns Menschen. Und es ist uns sofort klar, dass wir nicht ohne Stress durch unser Leben kommen werden. Das ist kategorisch ausgeschlossen, so sehr wir uns das wünschen würden. Und dann ist uns sofort im nächsten Schritt klar, wir müssen genau diese Strategie irgendwann in unserem Leben lernen, damit wir sie anwenden können, damit wir gut mit Stress umgehen können. Ja. Oder zumindest irgendwie ohne eine große Beschädigung da rauskommen.
Genau.
Und dann nehmen wir unseren Hund und haben den Anspruch, dass der niemals in Stress kommt und dass wir denen auch nicht den Umgang damit beibringen müssen, weil wir, und das glaube ich wirklich, weil diese Menschen dann so sehr glauben, dass sie es schaffen, diesen ganzen Stress von ihrem Hund fernzuhalten.
Ja. Und es ist doch furchtbar. Also ganz ehrlich, also ja, ich habe in meinem Leben ja immer wieder ziemlich stressige Phasen, aber es gehört halt auch dazu. Also ich glaube, ein bisschen langweilig wäre mir auch, wenn es nie auch mal ein bisschen stressig wäre.
Ja, wie gesagt, und ich finde es einfach für die Hunde dann so gemein, weil dieser Tag ja irgendwann kommen wird. Die Frage ist nur, wann.
Eben, genau. Und was prasselt dann auf ihn ein? Und wie gesagt, also ich fühle mich verantwortlich dafür, meine Hunde möglichst gut auf das Leben vorzubereiten. Und der Spruch, der mich einfach durch mein Leben begleitet, ist, ja, Pläne sind das, nee, Moment. Ich sag eigentlich immer, Hunde sind das, was passiert, während man andere Pläne macht. So, aber vielleicht ist Stressfreiheit auch das, was passiert, während man andere Pläne macht. Oder Stress ist das, was passiert, während man andere Pläne macht. So passt.
Ja, weil nicht genau das passiert, was ich geplant habe.
Es wird nicht ausbleiben und das ist natürlich auch wieder extrem individuell. Jetzt ist ja bald Weihnachten, das wird man bald wieder im Facebook und Co. irgendwie lesen. Bloß keine Hunde auf dem Weihnachtsmarkt, unzumutbarer Stress. Und dann denke ich mir, ja, ist die Frage für wen? Also nochmal zu deiner Frage, was ist Stress überhaupt? Stress ist natürlich immer subjektiv und findet im Kopf statt. Und gerade diese Weihnachtsdiskussion, da versucht man, oder Weihnachtsmarktdiskussion, da versucht man ja wieder, alle Hunde unter einen Hut zu bringen. Ich hatte lange Zeit zwei Beagles. Diese zwei Beagles hätten Weihnachtsmarkt, das wäre das Erlebnis des Jahres gewesen. Da riecht Essen, da liegt Essen auf dem Boden rum, da sind viele Menschen, es gibt Aufmerksamkeit, man wird beachtet. So, die hätte ich nie mit auf den Weihnachtsmarkt genommen, weil es für mich zu stressig gewesen wäre. Und jetzt habe ich ja, naja, da muss man vielleicht nachher auch noch was dazu sagen. Aktuell 3 Chihuahuas und einen Eagle-Terrier-Mix. Und die Chihuahuas fänden natürlich Weihnachtsmarkt ganz furchtbar. So, also allein dann auf Fußhöhe zu sein, so viele Menschen fressen, ist denen jetzt auch nicht so wichtig. Also für die wäre es Stress, aber man kann eben nicht pauschal sagen, das ist Stress und das ist keiner. Und ein schönes Beispiel, als ich die zwei Beagles noch hatte, für die Beagle-Hündin, Labor-Beagle-Hündin, musste ich einmal den Lattenrost aus dem Bett ausbauen, weil die sich so drunter verhakt hatte in ihrer Panik, dass sie da nicht mehr rauskam alleine. So, und währenddessen stand der Beagle-Rüde mit großen Augen, wie jedes Jahr draußen auf der Terrasse, hat begeistert in den Himmel geschaut und ich schwöre, er hat sich jedes Jahr gedacht, boah, alles mir zu Ehren. Wäre nicht nötig gewesen, aber ist toll. Und dann ist der um 12:30 völlig enttäuscht wieder rein, was das Spektakel schon wieder vorbei ist. Also und deswegen allein dieses immer bestimmen zu wollen, was Stress ist und was kein Stress ist, das greift ja auch wieder ein bisschen in das Thema Kastration oder hormonell intakte Hunde, dieses unzumutbarer Stress, wenn die mit intakten oder mit läufigen Hunden zusammenleben. Und wo ich auch denke, nee, da muss ich halt im Einzelfall eben schauen, ob es für diesen Hund wirklich Stress ist oder nicht. Ja. Und genauso ist es Silvester, ist es auf dem Weihnachtsmarkt und so weiter. Und ich glaube, wir hätten gerne so einfache Pauschalrezepte, schwarz oder weiß, macht ja die Orientierung einfacher. Aber es haut halt nicht hin. Dafür sind Hunde zum Glück viel zu individuell.
Ja, bin ich wieder zu 100% bei dir. Ich habe hier einen Border-Rüden, der steht Silvester draußen. Ich habe hier so eine Holzbank, der guckt, bis das fertig ist. Der will auch vorher gar nicht rein. Und ich habe eine Border-Hündin, die bleibt drin und die geht gar nicht mehr raus an Silvester. Und beides ist fein, ne? Also
genau. Also ja, selbe wie mit den Beagles hier. Wahrscheinlich denkt der Border-Rüde bei dir auch, boah, alles mir zu Ehren.
Ja, ja, wenn es nach ihm gehen würde, hätte er auch ein eigenes Feuerzeug und würde sein eigenes Feuerwerk abbrennen. Genau. Aber er darf halt nicht mit Feuer umgehen, weißt du?
Der Beagle hätte wahrscheinlich an Silvester gesagt, Brot statt Böller. Böller statt Brot, so rum.
Lass uns eben schnell 3 Sätze zu deinen Hunden verlieren, weil du eben gesagt hast, da müssen wir später auch noch was zu sagen.
Genau, das ist mir nämlich extrem wichtig. Also natürlich bin ich als Tierärztin wahnsinnig sensibilisiert gegen dieses Qualzuchtthema. Und ich finde es auch großartig, dass es, naja, es ändert offenbar nichts, aber es ist trotzdem in aller Munde so. Ja. Die Hunde werden trotzdem produziert, vermehrt. Und ich habe, Hunde sind wie gesagt das, was hier passiert, während man andere Pläne macht. Eigentlich sollte wieder ein Beagle einziehen. Also ich habe aktuell tatsächlich 3 merlefarbene Chihuahuas hier, die, also einmal Animal Hoarding Haushalt, einmal der klassische Vermehrerwelpe, irgendwo aus dem Osten ursprünglich, und einmal Tierheim im Selb. Und also die sind tatsächlich passiert. Die Farbe ist auch ist Zufall. Wenn man einmal sowas hat, kriegt man ja immer ähnliche Hunde wieder zu. Guck mal, da ist nochmal so einer. Ja. So, und so kam das dann. Ich möchte aber auf gar keinen Fall als Werbetafel für merlefarbene Qualzuchten irgendwie missverstanden werden. Das heißt, diese Hunde sind alle Qualzuchten, die haben alle Defektzuchtmerkmale, die waren inzwischen alle im CT und ganz ehrlich, man möchte nicht wissen, wie dieser Schädel ausschaut. Und es tut mir furchtbar leid, also ich leide tatsächlich mit. Der eine Rüde, also der kleine Rüde hier, ist ein ganz großartiger Hund. Aber mit vergleichsweise kurzer Nase, ich weiß, seit deinem CT war, auf die Schädeldecke ist genau 1 Millimeter dick. Also da möchte ich auch nicht weiter drüber nachdenken.
Das ist ja Wahnsinn.
Das ist richtig krass. Also es ist ganz, ganz heftig und es ist tatsächlich...
Das ist ja so, richtig crazy.
Ja, also so, und dann hast du hier noch einen Terrier wohnen. Also das ist nicht das, was einen ruhig schlafen lässt, zumindest total super. Aber Albtraum, ja, und ich kann mich nur dafür entscheiden zu sagen, du hast hier ein großartiges, tolles Leben, auch als sehr kleiner Hund, und dazu gehören Risiken. Mir wär's recht, wenn du die nicht hättest, aber ich kann den nicht in Watte packen. Also der ist so ein agiles, kleines, lustiges Tier. Ich kann den ja nicht in Styropor, in einer Styroporbox verpacken oder irgendwie ihm Helm aufziehen. Und er hat auch mit Temperatur ein Thema. Also ich laufe ab 20 Grad aufwärts, laufe ich nur noch am Bach entlang und werfe den regelmäßig in Bach. Ich glaube, und das macht mich dann noch verzweifelter, im Vergleich zu jedem Bulli und Mops ist der total harmlos. Und trotzdem höre ich seine Atemgeräusche. Und ich weiß, die Zunge ist zu groß fürs Maul, die macht den Rachen dicht. Der hat mit einem Jahr 4 Backenzähne gezogen bekommen, weil die Zähne nicht alle ins Maul passen, weil der Kiefer zu kurz ist. Der hat eine offene Fontanelle. Der hat ja eigentlich viel zu dünne Unterkiefer. Also wo man sich denkt, oh, wenn da mal Zähne raus müssen, was beim Chihuahua früher oder später immer der Fall ist, dann ja, gute Nacht. So, die anderen haben auch ihre Probleme. Spannend ist, also wie gesagt, ich glaube, dass die im Vergleich zu diesen, was man sofort im Kopf hat, sind die wirklich harmlos. Ist auch Ruvi, der kleine Rüde, echt ein kleiner, agiler Kerl. Aber er ist eingeschränkt, er kann nicht so, wie er möchte. Und da blutet natürlich mein Hundehalterin und auch mein Tierärztinnen Herz. Das ist ganz, ganz furchtbar. Und ja, und trotzdem wird spannenderweise, wenn die Leute diese Hunde sehen, worüber diskutiert wird, ist ihre Farbe. Merlefarben, Qualzucht. Ja. Und ich denke, das geringste Problem, das diese Hunde haben, ist ihre Farbe. Die werden sich eh nie fortpflanzen. Also so viel ist sicher. Da habe ich nicht. So, also Scheiß auf ihre Farbe. Das ist so eine Stellvertreterdiskussion irgendwie. Man regt sich über die Farbe auf und sieht nicht mehr, dass der Hund keine Nase hat, dass er einen viel zu großen Kopf hat und so weiter und so fort.
Ja.
Aber das zu meinen Hunden. Und trotzdem ist Ritaline, der Beagle Terrier Mix, aus einem echten Obstwurf, einer der wenigen Obstwürfe, die ich kenne, weil ganz oft ist ja auch Argument gegen Kastration. Obstwurf gibt's ja schon genug. Ich kenne so gut wie keine echten Obstwürfe. Ich kenne nur, wir hätten gern einmal einen Wurf von unserem Hund. Und das wird man nicht verhindern können. So, aber Rita, der vermeintlich gesunde Mischling, ist die, die tatsächlich am allermeisten gesundheitliche Probleme hat. Also da steckt man auch nicht drin. Aber bei den anderen ist es eben durch die Zucht oder durch das Vermehren solcher Hunde. Und es dürfte von diesen drei Hunden, sind natürlich die drei besten Hunde der Welt, aber es dürfte keinen von ihnen geben. Und das, obwohl sie deutlich zu schwer und zu groß sind für den Rassestandard des VDH für einen Chihuahua. Weil der VDH sagt absurderweise, bis 2,5 Kilo ist in Ordnung. Gleichzeitig sagen sie, Gesundheit steht für uns an oberster Stelle. Hier der Verein, Verband für das deutsche Hundeunwesen, muss man an der Stelle sagen. Und meine Chihuahuas, die leichteste, bei der ich schon schockiert bin, wiegt 3,3 Kilo. Und der Rüde hat tatsächlich 4,6 Kilo. Also ist ein richtiger Brocken für einen Chihuahua. Und die andere Hündin ist bei, ja, aktuell auch bei 3,9, aber sie kriegt Cortison und hat ihr Idealgewicht etwas nach oben verlassen aktuell. So, aber die sind eigentlich alle zu schwer. Es ist nicht nur die Größe. Also die haben einfach so viel Qualzuchtmerkmale. Das einzig Positive ist, dass Gruber sagt, der Tierpathologe, den Chihuahua könnte man theoretisch wieder gesund züchten. Der Genpool ist immerhin groß genug. Aber solange da niemand damit anfängt, wird auch das nicht funktionieren. Und das ist sehr schade, weil ich liebe diese Hunde. Die sind so lustig. Die kommen meiner Persönlichkeit so entgegen. Ich finde sie großartig. Also ich mag halt kleine Clowns. Aber ich fände sie noch toller, wenn sie, keine Ahnung, 5 Kilo wiegen würden. Meinetwegen auch einfach nur schwarz wären und normale Augen, Schädel und Schnauzen hätten.
Ich habe niemals damit gerechnet, dass wir heute an diesen Punkt kommen. Ich beschäftige mich seit mehreren Monaten sehr intensiv mit der Frage, warum der VDH das zulässt. Mhm. Und frage mich die ganze Zeit, ob es für den VDH nicht deutlich sinnvoller wäre, das zu verbieten, um um deutlich besser dazustehen und den anderen Rassen damit im Prinzip einen Gefallen zu tun, weil man sich ganz klar abgrenzt von dem, was wissenschaftlich erwiesen nicht gesund ist. Ja. Jetzt sagst du einen Punkt, den ich bisher noch nicht gehört habe. Man könnte den Chihuahua wieder in Anführungsstrichen gut und gesund hinkriegen. Mhm. Es gibt sogar einen Genpool dafür und wir Menschen entscheiden uns ganz bewusst dagegen.
Ja, das ist doch, also so.
Wir sind ja noch viel dämlicher, als ich immer dachte.
Ja, der Hund geht echt vor die Hunde. Also Genpool sagt Gruber und also Achim Gruber und das ist, also glaube ich auch, also es gibt glaube ich ganz viele Chihuahuas, aber man müsste sich halt von dem Rassestandard, der gerade zumindest als schick empfunden wird, verabschieden. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob du diese wahrscheinlich auch, diese Doku gesehen hast neulich in der ARD.
Ja, habe ich.
Und da ging es ja dann, war ja eine Rassehunde-Ausstellung vom VDH, ich glaube in Weiden, Oberpfalz oder so. Und da wurde offenbar schon vorher ausgemacht, nein, der VDH-Vertreter spricht nicht über das Thema Qualzucht. Das wurde von der Reporterin trotzdem angesprochen. Und ich habe es dann gefeiert. Also hätte er sich gerechtfertigt, wäre ihm das vielleicht auch gelungen. Aber dieser Typ vom VDH ist mitten während des Interviews aufgestanden und einfach gegangen, hat gemeint, da rede ich nicht drüber. Und da habe ich gedacht, deutlicher geht's nicht. Also so, der hat so die Maske fallen lassen, das ist kein erwünschtes Thema. Und so am Ende war es, glaube ich, gut, weil das war viel eindrücklicher, als hätte er gesagt, nee, aber für uns und die Gesundheit und wir bemühen uns ja. Nee, das Thema wird dann einfach nach wie vor nicht diskutiert. Und man steht dann lieber auf vor laufender Kamera und verlässt das Interview, anstatt sich damit auseinanderzusetzen. Und das ist zum Heulen.
Was glaubst du, warum setzt man sich damit nicht auseinander?
Naja, also ich kann mir nur erklären, es geht halt um wahnsinnig viel Kohle und vielleicht noch schlimmer in der Zucht um Prestige. Und dieses Prestige hat man offenbar aktuell immer noch, wenn die Chihuahuas unter 3 Kilo wiegen, wenn sie so Glubschaugen haben, dass die schon einfach so rausfallen. Ja, also.
Das verstehe ich ja vielleicht.
Ja, also solange der Markt irgendwie bedient wird und dann sagt der VDH, ja, aber das sind ja für mehrere, das ist ja was ganz anderes. Aber die VDH-Chihuahuas sind genauso kaputt. Eine Freundin von mir hat versucht, einen guten Chihuahua mit gutem Gewicht von einem Züchter zu bekommen. Hat irgendwann aufgegeben, es gibt keine. So, und wie gesagt, da besteht offenbar auch kein Interesse dran, da irgendwas dran zu ändern. Solange der Rubel rollt, noch verkaufen die sich diese Hunde viel zu gut. Und es gibt ja auch Leute, Mopshalter auch in der Praxis erlebt, die lassen 5.000 Euro den Mops operieren, dann kann er wieder atmen, dann stirbt er halt trotzdem mit 5, weil Temperaturen von 22 Grad geherrscht haben und er einen Hitzschlag bekommen hat. So, und dann holen die sich den nächsten und lassen ihn wieder operieren. Also ich glaube, man müsste eben auch bei den Käufern ansetzen, aber natürlich auch bei den Züchtern. Und natürlich hat der VDH da eine Vorbildfunktion. Und wenn man dann sieht, dass die alter Züchter mit den größten Qualzuchten an der Leine den größten Pokal im Arm haben, dann läuft da halt immer noch richtig, richtig viel Verkehr. Und dann kann ich den VDH nicht als Verband für das deutsche Hundewesen bezeichnen. Das ist dann wirklich der Verband für das deutsche Hundewesen.
Auf jeden Fall bin ich zu 100% bei dir. Ich kann das so auch nicht mehr sagen, weil ich sage, wenn du das wirklich in deinem Selbstverständnis für dich selber so annehmen würdest, müsstest du anders handeln.
Ja, ja. Genau.
Und solange du das nicht tust.
Wenn ich mitverantwortlich wäre für das Leid, das diese Hunde haben.
Ja. Ja. Ja.
Und dann muss man vielleicht zu der Qualzuchtgeschichte aber auch nochmal sagen, wird halt immer über die gleichen Verdächtigen geredet. Und das sind die Brachis, also ja, Mops und Bulli, vielleicht noch der Pekinese, dann der Chihuahua, weil er so klein ist und weil er auch oft eine zu kurze Nase und diverse andere Probleme hat. Und dann hört es aber ganz oft schon wieder auf. Und wenn wir aber uns das andere Ende der Qualzuchtpalette anschauen, schaut es da auch nicht besser aus. Über Riesenrassen redet niemand. Ich habe mich neulich getraut, zu einer Doggenhalterin zu sagen, also ich hatte die Chihuahuas dabei und kommuniziere da sehr offen drüber, dass das ja das andere Ende der Qualzuchtpalette ist. Yes, es gab das einen Shitstorm. Und dann habe ich mich nochmal schlau gemacht, dass die durchschnittliche Lebenserwartung einer Dogge liegt bei 6,5 Jahren. So, das habe ich in die Diskussion eingeworfen und sagt die Doggenfrau zu mir, ja, da muss ich ja froh sein, weil man stelle sich mal vor, alle Hunde würden 18 Jahre alt werden, wir hätten viel zu viele Hunde auf dieser Welt. So.
Das war nicht die Antwort.
Oder Totschlagargument.
Wow.
Ja, fand ich auch richtig heftig. Und auch da gibt's also so große Hunde, die immer noch größer werden, die massive, also zum einen werden sie überhaupt nicht alt, da findet ja oft gar kein adulter Hund statt, also die gehen von der Pubertät, Adoleszenz ja direkt ins Seniorenstadium über und sie haben auch diverse Probleme. Also ich glaube, wir müssen die ganze Diskussion viel breit gefächerter führen. Nicht, weil ich die Chihuahuas irgendwie aus der Schusslinie haben möchte. Wie gesagt, ich kommuniziere da wahnsinnig offen drüber. Also alles andere kann ich mir als Tierärztin auch gar nicht erlauben. Und diese Hunde werden niemals vorne auf irgendeinem Buch drauf sein. Wenn sie in Büchern sind, weil ich eben meine Fotos verwende, dann immer mit Qualzuchthinweis. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, wir müssen da viel mehr drüber reden. Und zwar an allen Ecken der Hundezucht.
Und dann, soweit es halt möglich ist, emotionslos und faktenbasiert, ne?
Genau das. Und dann fängt man an, das sofort wieder persönlich zu nehmen. Ja. Und es ist ja wie, ich weiß nicht, du kannst zum Hundehalter sagen, du bist doof. Aber du darfst nicht sagen, dein Hund ist ein bisschen zu
doof. Ja, ja, dann ist vorbei. Du
kannst nicht sagen, der ist zu groß oder hat eine zu kurze Nase oder es wird sofort persönlich genommen. Und ich verstehe das überhaupt nicht, weil gerade wenn man, also wie ich inzwischen tatsächlich, es fällt mir fast schon schwer, das zu sagen, aber ein Fan von einer Rasse ist und von diesen Chihuahuas, dann muss mir doch dran gelegen sein, dass es diese Rasse noch länger gibt und dass sie Lebensqualität haben. Und gerade die, die dann diese Rassen züchten, also sind so verblendet, dass da ja gar keine Diskussion mehr möglich ist. Und was ich alles schon an vermeintlich frei atmenden Möpsen und Bullis gesehen habe, wo du denkst, also gar keine Nasenlöcher vorhanden. Und ich glaube, da ist wirklich ganz wenig Bewusstsein immer noch da bei den Leuten.
Crazy.
Leider.
Crazy. Jetzt müssen wir das Ganze hier wieder ein bisschen lustiger gestalten, damit wir zum Abschluss alle freudig hier rausgehen können.
Okay.
Wie kriegen wir das hin?
Da kann man gleich beim Chihuahua bleiben, weil von der Persönlichkeit her sind die so großartig. Also die sind alle hier solche Clowns und mir geht das Herz auf, wenn ich diese Hunde sehe, wie die hier durch die Gegend hüpfen und albern sind und trotzdem aber auch vollwertige Hunde, wo ich dann immer denke, naja, mit so einem Chihuahua kannst du alles machen, was du mit einem großen Hund auch machen kannst, nur für Zughundesport brauchst du halt vielleicht entsprechend viele oder eine Barbie oder so. Aber ansonsten finde ich die total großartig und ich glaube, es wäre auch vielen Leuten damit gedient, wenn es keine Qualzucht ist, wenn die eben nicht immer sagen würden, oh nee, also ein kleiner Hund ist ja kein Hund. Also so die meisten Hundetrainer wären wahrscheinlich arbeitslos, wenn die Leute einsehen würden, dass vielleicht zum Beispiel ein Habaneser oder so eine ganz gute Wahl sein könnte und es nicht immer der Kangal sein muss. Ja, also wir bräuchten einfach, glaube ich, prinzipiell kleine, vollwertige, gesunde Hunde, die man auch Menschen irgendwie beruhigt empfehlen kann.
Das ist so eine interessante letzte Aussage, dass wir jetzt eigentlich eine Stunde dranhängen müssten.
Können wir irgendwann mal nachholen.
Genau, darum würde ich dich wirklich bitten, weil das andere ganz große Thema ist, was mich so sehr beschäftigt, mit welchen Hunden wir in unserer Gesellschaft 2026, 27, 30, 35 das überhaupt noch hinkriegen, dass das für alle und vor allen Dingen auch für die Hunde irgendwie lebenswert ist.
Ja, ja. Und das wäre so eine wichtige Aufgabe. Also so, wenn ich bin ja gnadenlos unterbiegelt und sicherlich wird irgendwann früher oder später wieder Beagle einziehen. Und dann denke ich mir, will ich mir das wirklich antun? Also beim Beagle wäre es ein Welpe, weil da ich will nicht nochmal 17 Jahre lang für das, was andere verbockt haben, verantwortlich sein. Ich möchte dann selber die Macken dieses Beagles formen und selbst dran schuld sein, wenn er jagdlich motiviert ist und so weiter und so fort. Aber in der Beagle-Gruppe, also so Beagles sind, die sind bunt und hübsch und haben Schlappohren und sind total freundlich. Und das führt dann dazu, dass diese Hunde ein Leben an der Schnur verbringen und eigentlich nie offline sind, weil also allein schon der Glaubenssatz, ein Beagle kann man ja nicht erziehen, da versucht man es erst gar nicht. Und dann denke ich, ey, also so, habt ihr euch wirklich überlegt, was ihr euch hier für eine Rasse antut? Und es sind meistens Menschen, denen ja dieses Ich will haben viel wichtiger ist, als dass es nachher harmoniert in irgendeiner Form. Und wer halt dann auf der Strecke bleibt, ist der Hund. Beim Beagle muss man ja dann sagen, okay, dann ist es nur der Beagle. Und dann hängt er halt an der Schnur und kommt nicht weg von der Schnur, immer online. Anders ist es natürlich dann beim Kangal. Also da haben wir dann ganz andere Probleme. Und nicht nur der Kangal wird unter Umständen drunter leiden. Ja. Aber ich glaube auch, dass dieses Thema, welcher Hund passt zu welchem Mensch, das müsste man auch noch viel intensiver besprechen. Damit werden viele Probleme schon gelöst.
Total. Ich bekomme immer Ärger, weil ich am Ende jeder Folge im Moment immer sage, ey, bitte, bitte, komm unbedingt nochmal wieder. Aber ich kann da gar nichts gegen machen, weil das einfach so unsagbar spannend ist, dass ich sagen muss.
Du hast halt nur spannende Gäste.
Sophie, ich danke dir, dass du heute hier warst. Ich danke dir für den Einblick in zwei Themen, bei denen, glaube ich, jeder gemerkt hat, mit wie viel Leidenschaft und wie viel Herz du dabei bist. Und wenn du jetzt zum Ende einen Wunsch an alle Hundehalter und Hundehalterinnen, die hier zuhören, noch formulieren könntest, welcher wäre das?
Vergesst den Spaß im Leben mit Hund nicht. Also glaube ich, da wäre schon mal viel mitgewonnen, wenn wir irgendwie ein bisschen humorvoller auf die ganze Geschichte und ein bisschen weg von unseren Glaubenssätzen wieder ein bisschen offener und vielleicht Hunde auch wieder mehr als Individuum sehen.
Nice. Was für ein schöner Schlusssatz. Du darfst aber natürlich auch, bevor wir uns gleich verabschieden, als kleines Dankeschön eine Palette Futter an eine Tierschutzorganisation deiner Wahl spenden. Nur ein ganz kleines Entgegenkommen für die Zeit und für das, was du uns heute geschenkt hast. Wohin geht deine Palette?
Ach, wunderbar, dann wäre ich doch bei Tino. Weil ich glaube, Tino, Tiere in Not, Odenwald, Ute, die machen echt einen richtig guten Job und haben genug hungrige Mäuler. So, perfekt. Die Chihuahua-Fraktion tötet mich gerade mit Blicken, wie du gibst Futter woanders hin. Ja, so ist es, Leute.
Ey, sauber, es geht zu Tino. Die Ute war auch schon hier. Absoluter Herzensmensch, absolutes Herzensprojekt. Ja. Ganz, ganz liebe Grüße gehen raus.
Es schließt sich der Kreis.
Total. Sophie, nochmal vielen, vielen Dank. Ich sag bis zum nächsten Mal. Ich sag vielen Dank an alle, die heute zugehört haben. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was mitnehmen. Schaut in die Shownotes, da packen wir alles von Sophie rein, wenn ihr mehr zu den Themen oder zu anderen Themen, in denen sie sich reingefuchst hat, erfahren wollt, findet ihr da alles. Tschüss, ihr Lieben.
Gerne. Ich wünsche allen noch einen schönen Tag.